Bevor ich mit der Predigt anfange, muss ich was vorausschicken. Ich habe mich auf diese Predigt sehr intensiv vorbereitet. Ich habe ein ganzes Buch gelesen und habe da noch verschiedene Sachen gegengecheckt. Ja. Und dann bin ich noch auf ein Video gestoßen von echten Experten. Und dieses Video, das muss ich vorausschicken, damit ihr die Weihnachtsgeschichte auch richtig versteht. Das schauen wir uns jetzt zusammen an.
An angel came to see Mary. She was doing laundry. And then the angel just appeared and she was really scared. So Gabriel was like, Mary, you're gonna have, what? I can't say it good. Mary, you're gonna have a baby. You're gonna have a baby and you will call him Jesus. And then Mary was like, I'm not gonna have a baby yet. I'm only a teenager, I'm not married. Then the angel Gabriel told Joseph that Mary is not lying. You are having a new baby. And so they met up. They went to Bethlehem, which was Joseph's old town.
They ride a donkey.
I don't know.
A camel.
Oh, yeah, a camel.
She said, this donkey's fast. They tried to go to a hotel and
they asked the keeper for a place to stay. The keeper said,
we have no rooms. Literally, no rooms.
So Mary and Joseph walked away sadly, but then he said,
the only place in here in Bethlehem that you can stay is a stable. And then he just pointed the way and they followed. When the shepherds were taking care of the sheep,
then they saw angels.
The angels said, a new baby is getting born, who is king of the Jews.
The angel was singing.
And then the shepherd said, I think we should go there and meet him. The second, I think, said, yeah, I agree with you. And the other said, yeah, me too. They had to walk through a bunch of grass and bushes, maybe have to camp out a night. And then the wise men heard about it.
And then a star appeared.
We should probably follow that star. It's pointing down to the barn.
So maybe we should follow it. Maybe. So the wise men went to Jesus.
They gave them gifts.
A stuffed animal, like a hippo one they have at home.
Some diapers, and some wipes, and some milk, some shoes, some Jordans.
Gold ring and Latimer.
And I don't know how I would survive in that barn. Too stinky, too crowded, and ugh.
I think he probably pooped because the room was very smelly. Thank you for coming.
He's adorable.
He's gonna be our best friend.
I love you, and you're the best baby I ever seen. There, I said it.
The new baby is gonna change the world.
Da habt ihr doch bestimmt auch alle was gelernt jetzt, oder? Tja. Wir kennen diese Geschichte alle in- und auswendig und sie scheint uns ein bisschen, ja, ich kling doof, sagt meine Frau. ja. Jetzt wird's besser. Wir kennen die Geschichte und sie kommt uns vielleicht sogar ein bisschen banal vor, ja, ein bisschen zufällig, ja, also irgendwie ein Zimmermann und eine Maria vom Lande und dann irgendwie eine Krippe und dann kommen da irgendwelche Hirten vorbei als Gratulanten und dann denkt man sich, ja, okay, es hat sich irgendwie so, ja, ist einfach so passiert. Aber wenn wir uns da näher ranbewegen, jedes einzelne Element, jedes Ereignis und jede Person hat eine tiefe Bedeutung. Und es ist bei weitem nicht so belanglos, wie es auf den ersten Blick scheint. Kannst du mal die PowerPoint starten? Jawohl. Und deswegen schauen wir uns jetzt die einzelnen Figuren an und an ein paar Punkten, da setzen wir mal ein kleines Spotlight drauf. Ne? Wir fangen mit Maria an. Also Wir stellen uns Maria einfach als normalerweise als ein einfaches Mädchen vor, aber sie war eine Tochter aus allerbestem Hause. Wir wissen das aus historischen Überlieferungen, das steht jetzt nicht so in der Bibel, aber man weiß, dass ihre Eltern Joachim und Hanna hießen. Und die beiden waren sehr wohlhabend, sehr gelehrt und die haben lange auf ein Kind gewartet. Als die Hanna endlich schwanger wurde, waren sie schon ziemlich alt und waren unheimlich dankbar Gott gegenüber, dass sie jetzt endlich im fortgeschrittenen Alter Eltern werden konnten. Und aus Dankbarkeit haben sie gesagt, unser Kind soll auf jeden Fall Gott dienen. Haben gleich, so wie man das früher gemacht hat, nach 40 Tagen das Kind Gott geweiht. Und haben sie auch erzogen in dieser Erwartung, dass ihr Leben ganz besonders von Gott benutzt werden würde. Und die Maria wusste, wenn sie erwachsen wird oder ab einem bestimmten Alter, wird etwas in ihrem Leben passieren, was Gottes Plan ist. Ich fange hier jetzt gleich mal an, eine kleine Lehre für uns daraus zu holen. Ja? Also das Mädchen wuchs nicht mit der Frage auf, was will ich mal werden oder wer wird mich mal heiraten, sondern sie wuchs damit auf, sie wusste, Gott hat einen Plan für sie, den sie entdecken wird. Und sie war auf Empfang. Sie war auf Empfang, weil sie wusste, weil ihre Eltern ihr das auch immer wieder gesagt haben, du wirst etwas Großartiges für Gott tun. Also sie wuchs auf mit der Erwartung, irgendwann wird Gott mich berufen. Ich horche. Ich strecke mich danach aus. Was wird Gott mir für einen Auftrag geben? Sie wurde vertraut gemacht mit den Schriften, mit den Verheißungen für Israel und so weiter. Ihr Herz war ein vorbereiteter Boden. Und dann kam der Tag, wo der Engel zu ihr kam und zu ihr sprach. Und dann sagt sie, ich bin die Magd des Herrn. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Sie sagt sofort, als der Engel kommt, mach mit mir, was du willst, ich bin bereit, ich habe auf diesen Moment gewartet. Sie ist nicht erschrocken, überrascht, überrumpelt, sagt, oh, ich muss erst mal meine Fingernägel noch lackieren, sondern sie war bereit. Die Wimpern nicht vergessen. Und hier ist eine Lektion für jeden von euch, der Kinder oder Enkelkinder hat. Wenn wir unsere Kinder großziehen, anstatt sie nur mit einem einem Korsett von Verhaltensmaßregeln zu erziehen. Wie wäre es denn, wenn wir ihnen von klein auf sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Er hat einen Plan für das Leben von jedem einzelnen Menschen, das wissen wir. Und wie viele Kinder wachsen mit dieser Erwartung auf? Wenn ich mal groß bin, hat Gott was Richtiges mit mir vor. In diese Erwartung könnten wir die Kinder hineinleiten. Das ist ja nicht schwer zu verstehen, sie sind auch empfänglich dafür. Und sie würden von klein auf ihre Antennen in die Richtung ausstecken und nicht in die Richtung YouTube, Instagram, TikTok und was ist heute hip? Ich bin ja schon die Generation Opa, also ich weiß nicht, was jetzt gerade angesagt ist. So eine war Maria, voller Erwartung, voll ausgerichtet auf Gott. Da kam nicht zufällig und willkürlich ein Engel vorbei, sondern der Engel konnte zu ihr sprechen, weil sie bereit war. Sind wir bereit? Sind wir bereit, wenn jemand bei uns vorbeikommt, ein Engel, und sagt, klopf, 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 ich habe was mit dir vor. Bist du bereit? Ja, gut, lauter! Ja, dann schauen wir uns mal Josef an. Also Josef wird in den Krippenspielen oft als der stumme Junge hinten in der Ecke dargestellt. Das ist immer die Rolle, die übrig bleibt. Für den, der kein Wort rausbringt und so. Ich war so einer, ja, klein und ein bisschen pummelig mit Brille und schüchtern. Ja, und ich habe dann irgendwo da hinten gestanden und musste ja nichts sagen. Ja. Aber das Bild von Josef, der wird in den deutschen Übersetzungen immer nur Zimmermann genannt, aber wir haben dann ein vollkommen falsches Bild davon. Das war kein einfacher Handwerker, sondern das griechische Wort, was hier verwendet wird, wo die deutschen Übersetzungen Zimmermann sagen, war Tekton. Und Tekton war eine Art von Baumeister, einer, der anspruchsvolle Bauteile hergestellt hat. Der hat zum Beispiel aus Holz oder aus Stein Skulpturen gemacht, Kapitelle für irgendwelche Säulen. Der war in der Lage, ein ganzes Gebäude zu planen und die Bauarbeiten zu führen. Ja. Also das war weit mehr als ein Zimmermann mit Hammer und Säge. Und so einer war der Josef. Und Jesus, der wird auch Tekton genannt. Ja, also in Matthäus 13, wo es darum geht, er ist doch der Sohn des Zimmermanns, da wird auch, und für ihn wird auch der Begriff Tekton genannt. Jesus war auch so einer. Der hat das von seinem Vater gelernt, liegt nahe. Aber Jesus war noch weit mehr. Denn er war nicht nur ein Handwerker, sondern er hat sein Handwerk, sagen wir mal, auf einer anderen Ebene fortgeführt. Diese Analogie sehen wir am ehesten in den Versen in Epheser 2, 10, wo Paulus davon redet, dass wir das Meisterstück sind, die Schöpfung von Gott. Das Wort, da wird das Wort, also in Schlachter steht, wir sind seine Schöpfung. Und da steht im Griechischen das Wort Poema. Wir sind sein Gedicht. Er hat an uns gearbeitet oder er arbeitet an uns aktuell. Er haut hier und da ein paar Kanten weg. Er gibt uns Schönheit von innen heraus. Er gibt uns die Gnade. Und so wird aus einem kaputten, verworrenen Leben ein Meisterstück. Könnt ihr an mir sehen. Ich war echt eine ziemlich verkrachte Existenz. Ich brauche mal ein Taschentuch, bitte. Ziemlich verkrachte Existenz, bevor ich Jesus gefunden habe. Und Jesus war erst ein irdischer Handwerker und dann ist er, nachdem er gestorben ist, ist er in seine himmlische Werkstatt gegangen und da werkelt er heute dran rum und bringt seine Meisterstücke hervor. Uns. Also, Josef ist weit mehr als das, was man sich so vorstellt, wenn man dieses Kindervideo da anschaut. So, und dann kommen wir zu dem Ereignis der Geburt in Bethlehem. Und da spielen diese Hirten eine besondere Rolle. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Predigt über dieses Migdal Eder gehalten. Da geht es um den Hirtenturm. Diese Hirten hatten eine ganz spezielle Aufgabe. Und zwar waren sie keine normalen Schafhüter, sondern sie wurden von den Rabbis waren sie unterwiesen in der Schrift. Die kannten sich sehr gut aus in der Tora. Und sie hatten einen speziellen Auftrag. Sie mussten nämlich die makellosen Lämmer züchten, die man bei einem Passafest als Opfer darbrachte. Ihr wisst, jedes Opfer musste makellos sein. Ja? Immer wenn ein Lamm geboren wurde, dann haben sie es genommen, haben ihn mit Stoff die Beine verbunden und haben sie in eine Krippe mit Stroh gelegt, damit sie unversehrt bleiben, damit ihnen kein Knochen gebrochen wird. Dann wurde ein Rabbi geholt und der musste bestätigen, dass dieses Lamm makellos ist. Und dann wurde es für den Opferdienst verwendet im Tempel. So, und als die Hirten zu dieser Krippe geleitet wurden von dem Engel, dann wussten sie sofort, da wo normalerweise Schafe liegen, liegt ein Mensch. Und das ist das Lamm Gottes, was die Sünden der Welt auf sich nehmen würde. Das war denen sofort klar, weil sie die Prophetien kannten. Die haben Jesaja gelesen und was weiß ich, die kannten sich richtig aus. Ja? Und die wussten, das hier ist der Messias. Die Hirten waren die Ersten, die das mitgekriegt haben. Nicht die Könige und der Hohe Rat, der Sanhedrin oder so, sondern Hirten, einfache Hirten, die nicht so einfach waren, wie sie immer dargestellt werden. Und diese Hirten haben sofort verstanden, diese Herrschaft von diesem König, ja, die ist nicht auf Macht gegründet, sondern auf Hingabe. Seine Herrschaft ist auf Hingabe gegründet. Und das ist auch unsere Waffe, unsere Stärke. Hingabe klingt weich und nachgiebig. Es ist eine Stärke. Und dann gibt es da noch Figuren, die wir auch so mehr beiläufig mitkriegen. Das sind Simeon und Hanna. 40 Tage nach der Geburt, also ich muss noch mal eben kurz einen Exkurs machen. Maria und Josef haben in Nazareth gewohnt, mussten zur Volkszählung nach Bethlehem und sind dort eine Zeit lang geblieben. Von da aus sind sie nach Jerusalem in den Tempel, um Jesus, diese Widmung zu machen, diese Babysegnung. Ja? Die Babysegnung. Die konnten sie erst 40 Tage nach der Geburt machen, weil 40 Tage lang galt die Mutter nach der Geburt als unrein und erst danach konnten sie in den Tempel betreten zusammen. Sind also dann nach Jerusalem gegangen, was nicht weit ist, von Bethlehem nach Jerusalem sind es vielleicht 10 Kilometer. Und dort treffen sie auf zwei der angesehensten Personen im Tempel. Und zwar zum einen Simeon wird dort beschrieben. Simeon war ein gottesfürchtiger Gelehrter und er wird in der Bibel sogar beschrieben als einer, der mit voll des Heiligen Geistes war, was selten ist im Alten Testament. Ja. Und er war ein Teil des Hohen Rates. Und der kommt also genau an dem Tag, auf Gottes Leitung hin, kommt er an dem Tag in den Tempel, als Maria und Josef mit Jesus dort sind. Und er sagt dann, das ist er. Das ist der Messias. Ich habe lange auf ihn gewartet, jetzt ist er da. Ein Engel hatte ihm nämlich vorher versprochen, er wird zu seinen Lebzeiten erleben, dass der Messias geboren wird. Und als er ihn dort sah, hat er sofort gewusst, das ist er. Durch den Heiligen Geist. Interessante Nebenbemerkung. Der Hohe Rat bestand aus 71 Mitgliedern. Von den 71 Mitgliedern ist nur ein einziger gekommen und hat Jesus als Messias anerkannt. Er war der Einzige, der geistlich reif genug war, der seinen Fokus auf Jesus hatte oder auf Gott hatte und der von ihm diese Nachricht empfangen konnte. Die anderen waren in ihren Gesetzen verstrickt. Wie schlimm ist das, wenn man in Religiosität stecken bleibt? Du brauchst diesen direkten Draht zu Gott. Und dann war da Hanna. Hanna ist sie wird beschrieben als Prophetin, die Tag und Nacht im Tempel war und jeden Tag mit Fasten und Beten verbrachte. Historische Quellen sagen, sie wohnte sogar auf dem Tempelgelände. Die war immer im Haus Gottes sozusagen. Und auch sie erkennt sofort das Kind und fängt an, allen in Jerusalem davon zu erzählen, wer da ist. Was wir daran sehen, Jesus kam nicht mit Pomp, kam nicht als König, mit Herrschaft und mit Gewalt, mit Armee und so weiter. Er kam als kleines Kind. Und nur die geistlich Wachen haben ihn erkannt. Und so wie es bei diesem ersten Kommen von Jesus ist, ich glaube, da sind viele Parallelen zum zweiten Kommen. Jesus wird wiederkommen und die Zeit ist nicht mehr so lang. Aber ich glaube, wenige werden ihn erkennen. Diejenigen werden ihn erkennen, die ihre geistlichen Sinne geschärft haben. Und wir können nur sagen, wir müssen diese Zeit nutzen, die wir noch haben. Wir müssen die Zeit nutzen, die wir haben, damit wir es nicht verpennen, wenn er kommt. Es werden viele da sein, die sagen, hier ist er und da, guckt. Und dann wirst du auf YouTube und überall wirst du riesen Berichte sehen und er ist vielleicht ganz woanders. Wir müssen geistlich wach sein. Sonst werden wir irgendwann einfach irgendjemandem hinterherrennen. Jesus selber sagt das in seiner Endzeitrede, dass viele sich täuschen lassen werden und falschen Jesusen nachlaufen werden. Wir tun das nicht. Wir können ihn zweifelsfrei erkennen, so wie Simeon und Hanna. Nehmen wir uns die als Vorbild. dass wir einfach unsere geistlichen Sinne schärfen. So, und jetzt waren dann natürlich noch diese Weisen aus dem Morgenland. Die werden vorhin da in dieser Szene, wurde das so beschrieben, als ob die nach Bethlehem zu der Krippe gekommen sind. Das stimmt aber nicht. Die sind erst 2 Jahre später gekommen. Und dazu gleich noch mehr. Jedenfalls, diese Weisen aus dem Morgenland, die waren keine einsamen Könige, die auf 3 Kamelen daher geritten kamen, sondern sie waren die mächtigsten Männer des Ostens, also der Staaten, die östlich von Israel lagen. Sie waren eine Eliteklasse von Priestern, Astronomen, Politiker, und man nannte sie die Königsmacher. Durch ihr Wort wurden Könige eingesetzt und abgesetzt. Und die haben durch eben diese Astronomie erkannt oder rausgekriegt, wann der Messias oder dass ein großer, bedeutender König geboren worden ist. Und sie kamen erst 2 Jahre nach der Geburt von Jesus, weil sie haben zum Zeitpunkt der Geburt von Jesus haben sie diese Sternenkonstellation analysiert und erkannt und haben dann noch 2 Jahre gebraucht, bis sie in Jerusalem aufgetaucht sind. Denn sie wussten, wenn sie zu einem König gehen, dann gehört es zum Protokoll, dass sie Geschenke mitbringen. Und zwar kostbare Geschenke. In der Regel waren das so 20 Talente Gold, was ungefähr 160 Pfund Gold entsprach. Und das ist nach heutigem Wert, ich weiß, es sind Hunderte von Millionen. Das war für einen normalen König, gehörte zum Protokoll. Das hätten sie mitgebracht. Sie wussten aber, dieser König ist ganz speziell. Das haben sie an der Sternenkonstellation erkannt. Und deswegen haben sie eine ganze Zeit lang gebraucht, um das vorzubereiten, die Geschenke vorzubereiten, die sie diesem König der Könige bringen wollten. Dieses Geschenk musste außergewöhnlich sein. Es musste weit übersteigen, was sie einem normalen König mitgebracht hätten. Und dann haben sie mit ihrer Karawane ungefähr 1500 Kilometer zurückgelegt. Und das hat ungefähr 6 bis 9 Monate gedauert, je nachdem. Und diese Karawane bestand eben aus diesen Weisen, ja, das waren keine 3, es können bis zu 12 gewesen sein, man weiß es nicht ganz genau. Übrigens, dass man von 3 Königen da redet, das hat damit zu tun, dass von 3 Geschenken die Rede ist. Ja, also so wenig Substanz hat das, was da in der normalen Weihnachtsgeschichte drin ist. Aber jedenfalls, die Karawane bestand aus diesen Weisen, aus ihrer Leibgarde, und das war eine kleine Armee. Das waren Elitesoldaten und natürlich die Kamele, die beladen waren mit den ganzen Schätzen. Die Armee brauchten sie, um sich vor Überfällen zu beschützen, dass der Schatz sicher ankam. So, und als die dann nach Jerusalem einzogen, eine kleine Armee, ja, und eine ganze Karawane dabei und an der Spitze die Königsmacher, da hat Herodes Fracksausen gekriegt. Der war eh so ein unsicherer Typ. Ja. Das Erste, was er gemacht hat, als er König wurde, hat er erstmal alle von der vorherigen Dynastie umgebracht und so weiter. Der hat reihenweise alles, was irgendwie so aussah, als ob sie diese Menschen, also irgendjemand ihm von der Macht her gefährlich werden konnte, hat er die immer umgebracht. Und jetzt kommen in die Stadt Jerusalem kommen Königsmacher und gehen durch die Straßen und sagen, wo ist der König der Juden? Da könnt ihr euch vorstellen, was der für eine Panik hatte. Jedenfalls, die Geschichte kennt ihr, wie sie sich treffen und der Herodes versucht, sie auszuhorchen und so weiter, aber die lassen halt nichts raus und kehren auch nicht zurück, so wie der Herodes ihn aufgetragen hat, wenn sie ihn gefunden haben. So, jetzt habe ich hier noch einen kleinen Exkurs. Ja, und zwar, der deutsche Astronom Johannes Kepler hat im Jahr 1604 eine ähnliche Konstellation am Himmel gesehen. Kann man alles, ist alles historisch belegt. Da gab es eine ähnliche Sternkonstellation, die nennt sich dreifache Konjunktion. Das ist so eine Stellung, wo der Jupiter und der Saturn hintereinander stehen und innerhalb von wenigen Monaten dreimal, also die sind ja auf elliptischen Bahnen unterwegs, und innerhalb von 3 Monaten gibt es diese Stellung, wo die fast deckungsgleich sind, nur wenige Grad unterschiedlich, und dass sie von der Erde aussehen, als ob sie nur ein Stern wären. Und der leuchtet dann doppelt so hell. Das war das Zeichen, was die Weisen erkannt hatten. Und auf dieses Zeichen hin sind sie losgezogen oder haben sie sich vorbereitet und sind dann losgezogen. Also Respekt vor Kepler, ja, der hat Tabellen entwickelt, um festzustellen, wann war denn das schon mal. Ja, der hat die Laufbahn der Gestirne berechnet und hat Tabellen dafür erstellt und konnte dann ausrechnen, wann diese Konstellation zu Jesu Zeiten war. Das war 7 v. Chr. 7 v. Chr. ist auch ein ziemlich, also wird von wenigen angezweifelt, das ist das eigentliche Jahr, wo Jesus geboren wurde. Man weiß ganz sicher, Herodes ist 4 v. Chr. gestorben, gibt es hunderte von Quellen darüber, ist 4 v. Chr. gestorben, und Jesus ist ja vor Herodes nach Ägypten geflogen und ist nach seinem Tod zurückgekommen. Jetzt rechnen wir 2 Jahre zurück, ne? Dann muss er also mindestens 2 Jahre vor dem Tod von Herodes geboren worden sein. Also im Jahr 7 v. Chr. ist es ziemlich sicher. So, und jetzt finden also diese Königsmacher den Jungen, der mittlerweile ein 2-jähriger kleiner Knirps ist, ja, und werfen sich vor ihm nieder. Werfen sich vor ihm nieder und sagen, du bist der König der Könige. Und wir geben ihm einen Schatz, der nach heutigem Wert Milliarden wert ist. Was ist mit dem Schatz geworden? Man weiß, später ist sein Onkel, hatte diesen Schatz verwaltet, und er wurde als der reichste Mann Israels bezeichnet. Also dieser Schatz, der hatte Bestand. Und man nimmt an, dass Jesus während seiner Dienstzeit davon zehren konnte und Dinge bezahlen konnte. Man hört nie, dass er eine Kollekte macht. Machen wir heute auch nicht. Da draußen steht nur ein Eimer. Ja. Also. Ja. Die Königsmacher erkannten den König aller Könige und beugten sich vor seiner Macht. Und seine Macht bestand in der Hingabe. Davor beugten sich die höchsten, sag mal, die mächtigsten Männer der damaligen Welt. Wer ist mächtiger als ein König? Der Könige macht. Ach so, jetzt habe ich noch eine Sache, habe ich noch vergessen in der ganzen Geschichte. Woher wussten denn die Weisen so gut Bescheid über die Bibel und also die Tora gab es ja damals nur, und über den Messias, der angekündigt war? Die kamen nämlich aus Babylon. Und in Babylon war Daniel mal im Exil. Babylon war ein Weiser, ein Traumdeuter, ein sehr gebildeter Mensch. Und in seiner Tradition gab es eine Schule dort. Und aus dieser Schule gingen diese Weisen hervor. Die haben also letztendlich diese Weisheit von Daniel geerbt, sagen wir mal. Stark, oder? Ja. So, und dann bringen also diese Könige, die Königsmacher, die bringen Geschenke mit. Und diese Geschenke haben eine grandiose Symbolik. Und das haue ich euch gerade da mal so hin. Gold für einen König, Weihrauch für Gott und Myrrhe wurde zum Einbalsamieren von Körpern benutzt. Myrrhe für den, der sterben wird. Was für eine Symbolik. Alles kein Zufall. In jedem einzelnen Ding in dieser Geschichte ist eine tiefe Symbolik drin. Großartig. Ich habe, als ich das alles so rausgefunden habe, nach und nach, ich habe die Weihnachtsgeschichte, die hat mir noch nie so viel bedeutet wie heute. Was für eine Macht dahinter ist, eine Schwere von Bedeutung und von, ja, Mir fehlen die Worte. Ich suche noch. Also, wenn wir das alles, diese Details zusammennehmen, Jesus kam nicht als Eroberer oder so, sondern als Opferlamm. Seine Herrschaft beginnt mit Hingabe, nicht mit Eroberung. Der König wurde von den Mächtigen der Zeit nicht erkannt, sondern von den geistlich Wachen und Wartenden. Das ist heute genauso. Der König wurde von den Mächtigsten der Welt anerkannt. Er wurde von den Königsmachern anerkannt. Die Königsmacher beugten sich vor ihm und erklärten ihn zum König der Könige. Halleluja. Das ist diese gewaltige Botschaft von Weihnachten. Wir haben sie so ein bisschen verzwergt. Ja? Wir haben sie so ein bisschen banalisiert. Aber es ist gewaltig, was dahinter ist. Der König der Könige liegt da also an Weihnachten in der Krippe. Und wir haben die Wahl. Wir können ihn annehmen, wie die Hirten, als das Opferlamm. Wissend, er hat all unsere Sünden getragen. Wir können wie Simeon und Hanna mit einem wartenden, auf ihn ausgerichteten Herzen nach ihm schauen. Und wie die Weisen alles vor ihm niederlegen und ihn anbeten. Und dazu lade ich euch ein, wenn ihr heute nach Hause geht, denkt mal darüber nach. Das sind die Dinge, die uns hier vorgelebt werden. Und da steckt eine Aufforderung drin, dass wir es auch so tun. Das bringt wirkliche Substanz in unser Leben. Das bringt Tiefe und Fundament. Ja. In der Nacht, als Jesus geboren wurde, wurde die Weltgeschichte auf den Kopf gestellt. Auf einmal waren die Mächtigen nicht mehr mächtig. Ja. Die Schwachen waren stark. Es wurde alles umgedreht. Und diese Umkehrung der Verhältnisse ist auch unsere Hoffnung. Du meinst vielleicht, du bist unbedeutend oder du hast Ängste oder fühlst dich schuldig oder sowas. Das hat Jesus alles umgedreht. Es ist alles umgedreht. Wir sind heute Könige und Priester. Wir sehen uns vielleicht nicht so, aber er ist der Meisterhandwerker, der aus uns ein Meisterwerk macht. Wir müssen uns ihm wie ein lebendiges Opfer zur Verfügung stellen, dann macht er das. Können wir nicht selber machen. Und genauso wenig können wir uns selber unsere Schuld vergeben. Aber er hat sie uns vergeben. Leben wir da drin. Und er, der König aller Könige, sagt, kommt in mein Reich. In mein Reich. Lebt im Königreich Gottes. Da ist euer eigentliches Zuhause. Das ist Weihnachten. Und das ist das Kind in der Krippe, der König, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Amen.